Ja, und es ist mir natürlich auch eine besondere Freude, unseren letzten Redner vorzustellen. Dozent Stefan Wörer war und ist begeisterter Onkologe und Internist, hat seine Ausbildung im AKH auf der Hämatologie, glaube ich, begonnen. Wir kennen uns sozusagen jetzt im zweiten Punkt seiner Karriere aus dem Sanatorium Hera und hat jetzt eine große niedergelassene allgemein internistische Ordination in Neunkirchen. Das heißt, er kennt sehr gut die Leiden und die Freuden des niedergelassenen Bereichs und auch die Limitationen, die durch die österreichische Gesundheitskasse sozusagen da immer vorgegeben werden. Und er hat auch eine eigene, mehr oder weniger innovative Diagnostikfirma gegründet, Permedio, die auch pharmakogenetische Tests anbietet. Das heißt, ich freue mich, dass er auch ein bisschen aus der Praxis plaudert und wahrscheinlich auch aus seinen ersten Erfahrungen mit den Tests. Danke.
Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank auch ans Publikum fürs lange Bleiben. Es ist ein langer Tag. Ich habe auf die Uhr geschaut, wir sind schon ein bisschen spät dran. Ich möchte versuchen, diesen Vortrag so kurzweilig wie möglich zu machen. Bei diesem Slide ist vielleicht das unterste, hat der Georg schon erwähnt, das ist wirklich ein Disclosure oder Conflict of Interest, den Sie beachten müssen. Also ich habe Permedio 2015 gegründet, ich bin nach wie vor Geschäftsführer. Das heißt, alles, was ich Ihnen zeige, hinterfragen Sie doppelt. Ich versuche natürlich ganz neutral zu sein und Ihnen wirklich evidenzbasiert zu berichten. Wir haben jetzt einiges gehört von all diesen wirklich coolen Dingen in der Vergangenheit. Wir haben die Wechselwirkungen gehört, das ist uns klar. Phytopharmaka spielen eine Rolle. Wir haben die Pharmakogenetik gehört, wir haben die Spiegeln gehört. Das macht alles total viel Sinn. Aber jeder, der in der Praxis sitzt, weiß, das geht sich irgendwie nicht aus. Ich habe eine internistische Ordination, eine Kassenordination, da sind die Patienten mit 15 Minuten getaktet, da ist ein Herzecho dabei, da ist ein Ultraschall dabei, vielleicht ist vorher Ergometrie gemacht worden. Ich schaue mal kurz die Medikamente an und jetzt soll ich das auch noch machen, die Pharmakogenetik, Kinetik, Spiegeln und so weiter. Das heißt, da ist eine Diskrepanz, ich kann es nicht umsetzen. Und der jetzige Vortrag dient dazu, wir haben ein Tool programmiert, das Ihnen dabei helfen soll, all diese schönen und wichtigen Dinge in die Praxis möglichst einfach umzusetzen. Aber bevor ich da jetzt ins Detail gehe, möchte ich Ihnen ein kurzes Beispiel zeigen, so ein bisschen eine Detektivgeschichte. Ich kann mich an die Studie erinnern von Schuldiener, JAMA 2009 ist die publiziert worden, also ein sehr anerkannten Journal. Und da ist rausgekommen, Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, sind interveniert worden, haben einen Stent bekommen und die haben sich das angeschaut. Da gibt es eine Gruppe, ja, nämlich die Gruppe CYP2C19-2, die hat ein wesentlich höheres Risiko auf Herzinfarkt und Tod. Da unten sind die Tage aufgezeichnet, Sie sehen, das sind 360 Tage, ein Jahr. Also Leute, die Träger von CYP2C19 sind, da geht das absolute Risiko von 10% auf 30% drauf. Das ist nicht wenig, das ist absolutes Risiko. Das heißt, es hat sich verdreifacht. Wenn man bedenkt, dass ca. 20% der europäischen Bevölkerung diese genetische Veränderung hat, ist das sehr interessant. Ja. Und wenn man bedenkt, wie oft Clopidogrel oder Plavix verschrieben wird. Ja. Extrem viele bekommen nach wie vor nach einer Intervention ein Clopidogrel. Und tatsächlich gibt es, dass die innerhalb von 6 Monaten oder einem Jahr eine Instant-Stenose haben zum Beispiel und nochmal einen Infarkt schieben müssen, nochmal interveniert werden. Und was passiert? Wir steigen auf ein anderes Medikament um, reflexartig, zum Beispiel das Prilic. Und da ist die Frage, wäre das nicht irgendwie im Vorfeld schon zu vermeiden? Einige versterben da doch an diesem zweiten Herzinfarkt. Das ist eine alte Studie, 2009. Und es gibt diesen genetischen Test und ich habe mich gefragt, warum wird dieser genetische Test nicht durchgeführt? 2009, das ist schon wirklich sehr lange her. Und jetzt schauen wir uns das ein bisschen an, wie es dazu kommt vielleicht. Ja. Schauen wir uns die Fachinformation an von Plavix. Und in der Fachinformation, die nur uns Ärzten vorbehalten ist, steht tatsächlich drinnen, es gibt Pharmakogenetik. Ja, es gibt einen Test, CYP2C19 steht drinnen. Was steht da noch drinnen? Ja, die langsamen CYP2C19-Metabolisierer haben ein schlechteres Ansprechen, verminderten Effekt auf die Thrombozytenfunktion zur Folge. Es sind Tests verfügbar. So, was fange ich jetzt mit dieser Information an? Soll ich den Test jetzt machen oder ist es verpflichtend? Oder wenn ich den Test mache, was mache ich dann, was rauskommt? Also ich werde nicht ganz schlau aus dieser Fachinformation. Jetzt geht man zu dem Patienten und der Patient, wenn er sehr skeptisch ist und sagt, lieber Dr. Wöhrer, Sie haben den genetischen Test, ich glaube, Sie wollen eigentlich nur Geld machen. Wir haben den Beipacktext durchgelesen, da steht nichts drinnen von einer Genetik. Tatsächlich. Wir haben den Beipacktext auch durchgelesen, das ist mir noch nie aufgefallen, in Österreich steht null. Nichts von CYP2C19, nicht von Pharmakogenetik, nichts. Wenn der Patient jetzt nach Amerika geht und sich dort sein Clopidogrel holt, steht auf dieser Packung dick und fett drauf, sogenanntes Black Box Warning, Warning Diminished Antiplatelet Effect in Patients with two loss functional alleles of CYP2C19. Black Box Warning ist die härteste Warnung, die von der FDA ausgegeben werden kann. Die ist so, wie bei uns auf der Zigarettenpackung draufsteht, Rauchen tötet sie, steht es dort auf der Packung drauf. Und in Österreich null. Null Informationen für den Patienten. Das heißt, es wird da irgendwie schwierig gemacht, die Pharmakogenetik umzusetzen, weil zu wenig Information da ist und dem Patienten wird es gar nicht angeboten. Jetzt ist die Frage, naja, vielleicht ist das CYP2C19, haben die halt ein höheres Risiko auf Herzinfarkt. Auch die Studie hat Schuldiner sich angeschaut, diese Analyse, und hat gesagt, was ist, wenn ich diesen mit CYP2C19 nicht das Clopidogrel, sondern das Ticagrelor gebe, tatsächlich sinkt das Risiko auf einen Reinfarkt dramatisch. Nämlich genau auf das gleiche Risiko, wie Leute ohne dieser CYP2C19-Veränderung haben. Das ist an und für sich ein Wahnsinn. Das sind absolute Daten, die Sie da sehen. Ich kenne nicht viel internistische Medikamente, die so einen gravierenden Unterschied machen. Die ganzen Statine und Co. Also das macht wirklich einen Unterschied. Mittlerweile kommen immer mehr rote Handbriefe raus. Die Deutschen sind ein bisschen besser als die, oder schneller als die Österreicher, aber bei uns kommen sie auch. Es kommt das Irinotecan, wo drinnen steht, bitte machen Sie einen genetischen Test, bevor sie dieses Medikament verschreiben. Die Onkologen wissen das mittlerweile auch. Carbetazepin, 5-FU, bitte DPD-Mangel, bevor sie das Medikament verschreiben und so weiter. Also es kommen immer mehr solche Briefe raus und wir sind in der Praxis mehr oder weniger gezwungen, damit fertig zu werden. Ja. Und es ist eine Frage der Zeit, bis das einmal schief geht, bis der erste Patient, der einen Herzinfarkt nach Clopidogrel hatte, sich testen lässt, draufkommt, dass der CYP2C19 ist und dann zum Doktor hingeht und sagt, lieber Doktor, warum haben Sie mir das nicht gesagt? Die Studie haben Sie schon kennengelernt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Tolle Studie, 23 im letzten publiziert, die erste randomisierte, kontrollierte Studie, Pharmakogenetik versus Best Standard of Care, statistisch signifikanter, hochsignifikanter Unterschied, 30% Reduktion der Nebenwirkungen. Was ist die Take-Home-Message? Es sind nicht 100% Reduktion der Nebenwirkungen. Pharmakogenetik ist gut, ist besser als Standard of Care, aber wir sind noch nicht bei 100%. Wir haben noch viel zu tun. Das möchte ich auch immer den Patienten mitgeben, wenn man diesen pharmakogenetischen Test macht. Es hilft uns, ein bisschen bessere Medizin zu machen. Aber die perfekte Medizin, so weit sind wir noch nicht. Es gibt einige Anbieter in Österreich, eine Handvoll möchte ich mal sagen, das sind sozusagen die immer wieder fallen. Stratifan, Novogenia, Pharmgenetics, Permedio, das sind wir aus Niederösterreich. Und es gibt die Spitalslösungen, wie zum Beispiel im AKH Wien. Die Tests kosten zwischen 289 und 1300 Euro. Es ist eine große Schwankungsbreite. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht ganz durchsichtig. Also für einen, der sich jetzt nicht wirklich damit beschäftigt, was ist jetzt das Bessere? Ist der um 1300 besser als der um 200? oder ist der besser, der mehr Gene drinnen hat? Da müssen Sie sich ein bisschen selbst informieren, da kann ich jetzt natürlich nichts darauf eingehen. Ich möchte Ihnen nur so ein bisschen ein Rüstzeug mitgehen, wie Sie damit umgehen sollen. Grundsätzlich, ich persönlich verrechne diesen Test als ärztliche Beratung bei Polypharmazie. Das kann man bei der Kasse einreichen, da bekommt man ein bisschen was zurück, der Patient. Und wenn der Patient eine Privatversicherung hat, wird in allermeisten Fällen der Rest von diesem Test bezahlt. Das ist ganz interessant. Das war vor einigen Jahren noch ein Kampf, das wird immer besser. Ups, ich gehe da in die falsche Richtung. So, was ist jetzt wichtig bei der Pharmakogenetik? Einerseits die genetische Analyse an sich. Das ist das, was im Labor passiert. Dann gibt es das sogenannte Star-Allel-Calling, da möchte ich ganz kurz eingehen, das heißt, was mache ich jetzt mit diesen genetischen Daten? Dann muss ich dieses Star-Allel-Calling mit den Medikamenten des Patienten verknüpfen und unterm Strich möchte ich eine Handlungsempfehlung haben. Also in Wirklichkeit, die ersten drei Schritte können Sie für die Praxis vergessen, Sie wollen eine gute Handlungsempfehlung haben, um das geht es hier. Ganz kurz zu diesem Per-Medio-Medikamenten-Check, wenn wir die genetische Analyse machen. Wir machen das mit dem sogenannten Illumina-Chip. Das ist eine Microarray-Analyse, eine gesamte Genomanalyse. Es sind insgesamt 2,5 Millionen Marker drauf. 44.000 davon sind für die pharmakogenetischen Analysen berücksichtigt. Was mir ganz wichtig ist bei diesem Chip, wir haben eine 100%ige Abdeckung mit Level A und Level B der sogenannten CPIC-Gene. Die haben wir schon einmal gehört. Das ist diese Guideline für pharmakogenetische Testung. Da komme ich später noch zu sprechen drauf. Wir haben eine super Target Gene Amplification, gerade das ZYP2D6. Die sind von den Analysenmethoden recht schwierig zu analysieren. Das ist ganz wichtig, auch das TPMD, ZYP2B6 ebenfalls. Und es ist ein sogenannter Global Diversity Array, das heißt, es sind alle ethnischen Gruppen abgebildet. Durchschnittlich haben wir 3 Tage Durchlaufzeit für diesen pharmakogenetischen Test. Wie sind jetzt die Evidenzgrade in der Pharmakogenetik? Das ist ganz wichtig für Sie, jetzt auch praktisch wichtig. Es gibt 4 Levels, die werden eingestuft, das sind die CPIC Guidelines. Das Level 1, das ist das, was Sie in der Praxis haben wollen. Hohe Evidenz, Änderung der Verschreibung empfohlen. Das heißt, da tut sich was. Wenn der Patient eine Veränderung hat, dann muss ich etwas ändern. Level 2 ist schon mittelgradig. Änderung der Verschreibung ist optional. Also das muss nicht unbedingt sein. Level 3 und 4 sind eher niedrige Evidenzen. Und es ist derzeit nicht empfohlen, diese Testungen zu machen. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Wenn ich da alle 2,5 Millionen Informationen hineinpacken würde, dann könnte ich überhaupt kein einziges Medikament mehr verschreiben, weil alles irgendwie rot aufleuchtet. Man muss sich irgendwie auf das konzentrieren, wo es gute Evidenz gibt, wo es Handlungsempfehlungen gibt und wo wir den meisten Benefit für unsere Patienten rausholen können. Es bringt gar nichts, wenn ihr da Level 3 und Level 4 Informationen drinnen habt. Das macht es nur noch schwieriger, Medikamente zu verschreiben. Da sind die 2 großen Empfehlungen, nämlich Handlungsempfehlungen ist die CPIC und das sind die Niederländer, die Dutch Pharmacogenetics Working Group. Da sieht man, wie viele Empfehlungen in etwa ausgesprochen werden. Also die Niederländer sind 60, bei der CPIC 80, haben aber auch die Onkogene mit dabei. Was Sie auch bitte sehen, es gibt einen riesen Balken, wo es keine Empfehlungen gibt. Also das heißt, es gibt zwar einen genetischen Test, aber diese Konsortien sagen, wird nicht empfohlen, diesen Test zu machen, weil der nur zur Verwirrung führt. Das ist die PharmGKB, es ist eine öffentlich zugängliche Datenbank. Jeder von Ihnen kann da einsteigen, wenn er das will, und kann diese Informationen rausholen. Alle Informationen, die wir Ihnen liefern, stehen da drinnen. Ja, Sie können das machen. Es ist irre kompliziert, ja, aber Sie können es nachvollziehen. Das ist übrigens das Kind, das geistige Kind von Obama, der 2017 diese Genetic Precision Medicine Initiative in den USA durchgesetzt hat. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, basierend auf der Entschlüsselung des Genoms. Was wird da berücksichtigt? Das ist ganz wichtig. Ja. Es wird nicht nur die sogenannte Pharmakodynamik berücksichtigt, es wird natürlich auch die Pharmakokinetik berücksichtigt. Die Absorption, Distribution, Metabolisierung und die Ausscheidung. Beide werden sozusagen, das klinische Phänotyp wird mit den genetischen Varianten verknüpft. Und diese genetischen Varianten, wenn wir die entschlüsseln, helfen uns, Rückschlüsse über die Pharmakokinetik zu sehen. Das ist genau das, was Ihnen der Professor Rojesko gezeigt hat. Das ist der Gentest. Ich meine, er hat es umgekehrt gemacht oder parallel die Spiegel bestimmt, dann die Gentests gemacht und tatsächlich, Gott sei Dank, stimmt es überein. Ja, also langsamer Metabolisierer, je nachdem wie es ist, hat vielleicht hohe Spiegel, schneller Metabolisierer, niedrige Spiegel. Also es wird nicht nur die Metabolisierung damit hineinbezogen, sondern die gesamte Absorption und Exkretion von den Medikamenten, der da eine Rolle spielt. Gehen wir zum Beispiel ein, wir gehen da in eine Pharm-GKB, das Medikament Clopidogrel. Sie sehen da die SIBIC-Empfehlungen, da sind die DUTCH-Empfehlungen. Die DUTCH sind mir persönlich lieber, weil sie konkretere Handlungsempfehlungen geben. Die sind da knallhart. Die sagen, nehmen Sie die halbe Dosis, nehmen Sie die doppelte Dosis oder nehmen Sie ein anderes Medikament. Das sind die SIBIC, die Amerikaner, die dürfen das, glaube ich, nicht, weil sie ein bisschen Angst haben, dass sie da mit der Pharmaindustrie in Konflikt geraten. Die sind da etwas schwammiger. Darum halte ich mich persönlich an die Dutch Royal Society Guideline. Also man sieht da, Typ 2C19, wir haben es heute schon kennengelernt, Clopidogrel spielt eine Rolle. Und wenn wir darüber schauen, Typ 2C19, Poor Metabolizer, PM, da wird tatsächlich empfohlen, für einen Herzinfarkt, für einen Schlaganfall oder für eine TIA, vermeiden Sie Clopidogrel. Nehmen Sie bitte Prasugrel oder Dicagrelor. Ganz klare Empfehlungen. So, was ist jetzt ein Poor Metabolizer? Ja, möchte ich ganz kurz eingehen, nicht überstrapazieren. Wir haben hier, stellen Sie sich vor, das Typ 2C19-Gen. Und dieses Gen besteht aus ganz vielen Abschnitten, sogenannte Single Nucleotide Polymorphismen, SNPs. Also bis zu mehrere tausenden SNPs. Und wir haben von jedem SNP zwei Varianten, eins von unserem Vater und eins von unserer Mutter. Das heißt, wir haben zwei Allele. Und wenn wir uns diese Allele, diese bestimmten Stellen anschauen, dann gibt es da bestimmte Veränderungen. Und wenn Sie das anschauen, Typ 2C19, Poor Metabolizer, sehen Sie zum Beispiel Stern 2, Stern 2. Das ist ein Homozygoter, der an diesem SNP 2 eine homozygote Veränderung hat und der zählt zu den Poor-Metabolizern. So schaut es im Labor aus. Wir haben dieses Gen, Typ 2C19, da oben steht. Sie sehen, es hat ganz, ganz viele SNPs, da sind irgendwie 30 draufgezeichnet. Ich habe da die in rot markiert, die 6, das sind die wichtigsten SNPs, um eben dieses Star-Allel-Calling, den Stern 2 herauszufinden. Warum zeige ich Ihnen das jetzt? Nicht, um irgendwie Eindruck zu schinden, wie kompliziert das alles ist. Es ist wichtig, dass die richtigen, die entscheidenden SNPs abgebildet werden in der Analyse. Es hilft überhaupt nichts, wenn wir 100 SNPs analysieren, aber die entscheidenden sind nicht dabei, weil dann kann ich dieses Calling nicht machen. Dann kann ich keine guten Empfehlungen geben. Das ist ganz, ganz wichtig, das wirklich zu hinterfragen. Mithilfe, jetzt kann ich, der hat Stern 2, ist ein Poor Metabolizer und ich vermeide jetzt das Clopidogrel. Das ist extrem kompliziert, praktisch undurchführbar. Sie können diese Übung machen, Sie können das wirklich durchspielen, aber ich weiß, das geht nicht. Deswegen haben wir den Medikamentencheck entwickelt, der den genetischen Test plus eine Interpretationssoftware darstellt. Wie schaut das jetzt aus? Ganz konkret, man kann das entweder online bestellen oder über ein Formular, wo ich den Patientennamen ausfülle. Ich kann das entweder über eine Speichelprobe machen. die ich dann mit der Post verschicken kann. Oder, was uns ein bisschen lieber ist, muss ich sagen, eine Blutanalyse. Und dankenswerterweise haben wir Kooperation mit Labos.at. Dieses Blut kann zu uns nach den Kirchen gebracht werden, wo es analysiert wird. Blut ist uns lieber, weil da mehr DNA drinnen ist. Das heißt, bei der Speichelprobe, wenn der jetzt Zähne geputzt hat, einen Mentholkaugummi gekaut hat, kann es sein, dass unsere Reaktionen inhibiert werden und es kommt nichts raus. Wir müssen den Patienten noch einmal anschreiben und so weiter. Blut ist Blut, da bekommen wir solide Daten davon. Das kommt zu uns nach Neunkirchen, wo es analysiert wird. Da im Hintergrund sehen Sie dieses Gerät, das sogenannte iScan. Und der Patient als auch der zuweisende Arzt, das sind immer beide, Patient und der Arzt, das war uns sehr wichtig, dass wir den Patienten mit einbeziehen, bekommen Zugang zu dieser Software, Interpretationssoftware, und er bekommt auch ein PDF-Format. Wir haben es vorhin schon gehört, das PDF-Format ist das Telefonbuch, ja, mit denen wir klinisch nicht viel anfangen, weil so viel Information drinnen steht. Manche wollen es haben. Ja. Klinisch ist es einfacher, mit der Software zu arbeiten. Was kann die Software? Sie können, das ist jetzt für einen Patienten spezifisch, Sie können die Medikamente eingeben, das ist ein klassischer Herzinfarktpatient. Wir haben ein Ampelsystem angelegt, dass es auch für den Patienten verständlich ist. Grün ist alles in Ordnung, Orange, Vorsicht, da muss man eventuell Acht geben, Rot ist an für sich ein No-Go, da muss man vorsichtig sein. Wir haben hier drei rote Lichter, denen ich als Arzt nachgehen muss. Wie mache ich das jetzt? Mit den roten Lichtern allein fange ich nichts an, aber ich kann da draufklicken. Und dann geht so ein Pop-up-Fenster auf und steht eben, okay, da gibt es eine Wechselwirkung mit einem PP und dem Clopidogrel. Wir haben es heute schon gehört. Da steht, verminderte kardioproduktive Wirksamkeit von Clopidogrel möglich. Also das ist etwas, was man vermeiden sollte. Es steht der Effekt, der Mechanismus, es steht eine Handlungsempfehlung drauf und die Literaturstelle, wer das sagt. Das heißt, da gibt es ganz klare Handlungsempfehlungen. Das Gleiche gilt in dieser Spalte. Entschuldigung, das muss ich vielleicht noch erklären. Wir haben hier drei Spalten. Ja. Einerseits die Genetik, das ist die pharmakogenetischen Analysen. Die zweite Spalte sind die Wechselwirkungen von den Medikamenten, die eingegeben werden. Und die dritte Spalte sind die Allergien, basierend auf der Information des Patienten. Also drei Spalten, drei Informationen pro Medikament. Wenn ich hier jetzt bei der Genetik nachschaue, klicke ich drauf, tatsächlich CYP2C19, ein langsamer Metabolisierer, die Wirkung ist vermindert, bitte umstellen auf Prasugrel oder Dicacrylor. Wenn ich das durchexerziere, das ist der gleiche Patient, dann ist nicht alles grün, aber es sind die roten Lichter weg. Die roten Lichter sind die, die wirklich ein Problem darstellen. Es sind einige orange Lichter drinnen, aber vor allem beim Prilic haben wir ein grünes Licht, weil das ganz einfach nicht verstoffwechselt wird über CYP2C19. Das ist so ein Patient, wenn ich das wäre, würde ich es ganz gerne vorher wissen, bevor ich das Clopidogrel verschrieben bekomme. Und wenn es mein Vater ist, meine Mutter genauso. Wir haben dann noch zusätzlich so kleine Gadgets eingebaut, unter anderem, wenn ein Medikament Laktose enthält, also ich kann anklicken, ich bin laktoseintolerant oder ich mache einen genetischen Test. Was ich auch nicht gewusst habe, ist, dass die Generika, manche enthalten Laktose, manche enthalten nicht Laktose. Jetzt haben die Pharmafirmen sagen, naja, das ist eh so wenig Laktose, das macht eh nichts. Wenn ich wirklich stark laktoseintolerant bin und relativ viel von dem nehmen muss, dann macht es einen Unterschied. Dann hat er einen Durchfall und das Medikament funktioniert auf einmal nicht mehr. Das heißt, so ganz einfach mit den Generikern, wie es dargestellt wird, ist es nicht. So schaut auch dieses Cockpit aus. Wir haben da die zusätzlichen Informationen. Laktoseintoleranz, wenn man Histaminintoleranz hat, Sie wissen, also persönlich hat es mir früher immer die Haare aufgestellt, Patienten mit Histaminintoleranz, da kann man so viele Medikamente nicht geben und das muss man nachschauen, also das ist ganz schön mühsam. Da klicke ich es einfach an und ich sehe sofort Vorsicht bei Histaminintoleranz bei bestimmten Medikamenten. Vorsicht bei Myasthenia gravis oder Long-QT-Syndrom. Das sind alle Syndrome, die Gott sei Dank sehr selten sind. Da gibt es lange Listen von Medikamenten, die man alle durchforsten muss und dieses Tool soll Ihnen ein bisschen helfen. Was wir hier oben haben, auf das bin ich sehr stolz. Wir haben mit Apple eine Kooperation über Apple Health. Das heißt, wir können die Apple Health-Daten hier einspielen. Praktisch alle Daten, die der Patient uns freigibt. Von Blutdruck, Ruhepuls, Gewicht, Sättigung und so weiter. Interessant wird es, es gibt auch von Apple Health zum Beispiel bei Parkinson-Patienten den Tremor. Ja. Sie können das Handy in die Hand halten und man kann diesen Tremor tatsächlich messen. Das ist für das Therapie Monitoring sehr, sehr gut. Wir haben viele Anwendungsgebiete. Die Klassiker sind Herzinfarkt, Schlaganfall, Depressionen und Krebs. Wir arbeiten nicht nur mit der Microarray Technology, das ist eine für sich das neuere Variante, ist wesentlich günstiger, wir können mehr abdecken. Ab und zu gibt es Leute, da wird es schwierig, da machen wir Next Generation Sequencing. Und es gibt insgesamt 2000 evidenzbasierte Anwendungsgebiete. Das Cockpit ist auch eine Verknüpfungsplattform. Das heißt, der Kunde hat praktisch das Zugangsrecht und der kann aussuchen, wer da reinschauen kann. Hoffentlich der betreuende Arzt, wenn er will, der Apotheker oder wenn er will, die Familie. Wenn der weit weg wohnt in Tirol, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, ein bisschen auf den Blutdruck vom Vater zu schauen, ob der irgendwie absicht sehr hoch ist, ob der seine Medikamente nimmt. Und damit bin ich schon am Ende. Was möchte ich sagen? Pharmakogenetik ist erstens nichts Neues. Es gibt seit 60 Jahren. Warum es jetzt so aktuell wird, ist, weil die Kosten runtergegangen sind. Vor einigen Jahren hat es noch zigtausende Millionen Euro gekostet. Jetzt haben wir das schon um 500 Euro. Das heißt, wir können es wirklich breitflächig anbieten. Es ist evidenzbasiert, da fährt der Eisenbahn drüber. Auch das hat sich geändert. Vor einigen Jahren haben die Leute zu mir gesagt, lieber Dr. Wörer, verlassen Sie den Raum, gehen Sie aus dem Spital, Sie sind ein Scharlatan, wie ich mit dem angefangen habe. Das hat sich geändert, Gott sei Dank. Wir sehen 30% weniger Nebenwirkungen, höhere Wirksamkeit bis zu 300% bei den Clopidogrel. Was wichtig ist, dass Sie hinterfragen, sind alle Level 1 Veränderungen bei diesem pharmakogenetischen Test drinnen oder gibt es da irgendwie Blindspots, die vielleicht irgendwie Probleme machen könnten und welche Handlungsempfehlungen gibt es von diesem Test? Was bekommen Sie als Kliniker auf die Hand? Manche geben ein Pfeilchen, Pfeil rauf, Pfeil runter, was irgendwie heißt, hohe Metabolisierung, niedrige, aber ich kann damit nichts anfangen. Gut sind die niederländischen Richtlinien, die wirklich sagen, doppelte Dosis, halbe Dosis, anderes Medikament oder es gibt dazu keine Empfehlung. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Nicht alle Medikamente sind davon betroffen, von der pharmakogenetischen Testung. Es sind einige, wenige möchte man fast sagen, aber das sind Blockbuster-Medikamente. Also ca. 80% der Medikamente, die verschrieben werden in Österreich, sind davon betroffen. Und damit bedanke ich mich fürs Durchhalten und Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen herzlichen Dank. Du hast doch gesehen, die Zeiten haben sich geändert. Jetzt wirst du nicht mehr als Scharlatan gebeten, den Raum zu verlassen. Jetzt darfst du in der ältesten medizinischen Fachgesellschaft einen Vortrag halten. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Bitte.
Also die erste Frage einmal, was kostet das, nicht? Also ich habe jetzt einen Patienten, der ist 80 Jahre alt, der hat gerade einen Herzinfarkt, die habe ich ins Spital geschickt, der kommt zurück, hat seine Stents, hat jetzt irgendwas, Plavix, Break und so weiter. Und das hat er schnell gekriegt und sagt, fantastisch, sie haben mich sofort reingeschickt und so weiter, das ist gelungen. Aber ich denke mir jetzt wirklich, kann man da noch etwas tun, nicht? Und da ist die Frage, mit welchem Angebot komme ich als Allgemeinmediziner, weil ich habe so einen Fall jetzt gerade vor kurzem erst wieder gehabt, soll ich ihm sagen, ja, das kostet 500 Euro und damit könnte man das optimieren oder so fängt man an oder wenn ich sehe, aha, 500 Euro wird er nicht zahlen oder vielleicht die Krankenkasse oder was weiß ich, das ist zu kompliziert, lasse ich es weg. Also was kann ich da machen?
Also konkret, um das halt mit Zahlen zu hintermauern, das für den Patienten kostet dieser Test 389 Euro. Für Ärzte kostet dieser Test 289 Euro, weil sie natürlich halt die Scherereien damit haben, die Beratung und so weiter. Das heißt, wenn Sie einen bedürftigen Patienten haben, wo Sie sich denken, eigentlich der arme Kerl hätte es verdient, kann sie es aber nicht leisten, können Sie 289 Euro anbieten und dem sozusagen das auf, weitergeben. Auf jeden Fall einreichen bei der Krankenkasse. Es kommt ein bisschen was zurück für die pharmakogenetische Beratung. Nicht viel, ein bisschen was. Ja. Wenn er eine Zusatzversicherung hat, wird der Rest in den allermeisten Fällen bezahlt.
Und für den Arzt, also ich meine, ich habe zum Beispiel medizinische Genetik gemacht oder diese Diplomfortbildung, aber ich meine, bekommt der Arzt dafür was? Kann er dafür ein Honorar, auch ein Kassenarzt verlangen oder wie ist das eigentlich?
Das ist eine gute Frage, im Moment noch nicht. Ja, also Sie können, Polypharmazieberatung gibt es. Ich glaube, das Honorar, was nicht kostet, ist 15 Euro. Ja, wird sich nicht ganz decken, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn Sie jetzt einfach rechnen und sagen, okay, das kostet mir 289 dieser Test und ich gebe die 389, wie es sozusagen an den Patienten angeboten wird, weiter, ja, dann hat man sozusagen diese 100 Euro für seine Zeit, die man sich irgendwie halt da refundiert bekommt, wenn man so rechnet. Ja. Aber ich bin sicher, es wird einmal, es wird eine Zeit geben, wo das angemessen refundiert wird. Ich persönlich mache solche Beratungen, mache eigene Ordinationstermine aus. Ich mache das nicht so, nehme einen Ultraschall und alles, sondern ich sage, bitte, mach mal einen eigenen Termin, dann nehmen wir mal wirklich Zeit, um die Medikamente genauer anzuschauen, dann geht das.
Ja, ich habe eine Frage noch aus dem Auditorium. Wir haben ein sehr aufmerksames Auditorium. Im ersten Vortrag war Pantoloc, also Pantoprazol, als Alternative zu Esomeprazol gelistet. Und jetzt hast du in deiner Präsentation, in diesem konkreten Fall, genau das Gegenteil gehabt, dass du eine Warnung auf Interaktionsebene, dass Pantoprazol, so wahrscheinlich wie alle Protonenpumpenhemmer, da interagieren könnte mit der Wirkung von den Thrombozytenaggregationshemmer. Kannst du den Widerspruch auflösen?
Ich hoffe es, ja. Wirklich sehr aufmerksam. Ich habe extra Protonenpumpenhemmer verwendet und nicht Pantoprazol, um diese Frage zu vermeiden. Aber es gibt, tatsächlich ist es so, auch die Empfehlungen der Wechselwirkungen ändern sich. Also tatsächlich hat es 2021, haben sie das, glaube ich, die C6-Datenbank umgeändert, gravierend, ja, sodass man praktisch gar kein Medikament mehr verschreiben kann, meines Erachtens nach. Und diese Studie, wo sagt, na, es gibt nur das S-Omeprazol und das Omeprazol, das sind die Bösen, aber das Pantoprazol ist nicht das Böse, ist aus einer extrem kleinen Studie rausgekommen. Es ist tatsächlich 25 Patienten sind da drinnen. Ja. Wie sowas irgendwie Einzug in die Richtlinien halten kann, weiß ich nicht ganz.
Das steht in der Fachinformation. Genau. In der Fachinformation beim Pantoprazol steht, dass es metabolisiert wird.
Es steht in der Fachinformation drinnen, dass das Pantoprazol nur metabolisiert wird über Zytochrom 2C19, aber Esomeprazol und Omeprazol dieses hemmen. Und das ist der Unterschied. Das Einzige, was Sie argumentieren können, ist, dass das Clopidogrel aus dem Salz freigesetzt werden muss. Und das braucht an und für sich einen sauren pH-Wert. Und dass damit hier alle BPIs dazu führen, dass prinzipiell das Clopidogrel ein Problem bei der Resorption hat. Aber beim Metabolismus ist das eindeutig nachgewiesen. Und sogar die ESC-Guidelines unterscheiden zwischen den einzelnen BPIs. Das ist etwas, was sich nicht verändert hat. Sorry, das kann ich nicht zustehen lassen.
Wissen Sie die Guidelines, ja? Auf welche Studie die basieren?
Das hat mit Studien nichts zu tun. Das sind die Pharmakokinetik-Daten, die ich aus der Fachinformation habe. Das heißt, die Firma muss diese Pharmakokinetik-Daten in den Phase 1-Studien eines Präparates evaluieren, bei der Zulassung.
Dem bin ich nachgegangen. Das ja. ist eben diese Studie mit 25 Patienten. Also persönlich muss ich sagen, es gibt theoretisches Wissen in der Fachinformation, das praktische Wissen. Ich persönlich versuche immer beim Clopidogrel einen PPI zu vermeiden. Das ist.
Das werden Sie nur dann machen, wenn Sie kein Thromboas dabei haben. Weil dann haben Sie in den Guidelines drinnen und dann können Sie keinen H2-Blocker geben. Ansonsten können Sie einen H2-Blocker als Ersatz geben. Aber ansonsten geht es nicht.
Auch
also
das,
außer wenn Sie sich gegen die Guidelines stellen.
Ja. Muss man immer mal sagen, woher kommen die Guidelines? Ja, das ist in Wirklichkeit. Ganz ehrlich, natürlich haben wir Angst, der Thromboas und der Clopidogrel, ich habe Angst, dass der Magenblutung hat. Ja. Die Guidelines haben relativ Aber Studie gibt es dazu keine. Also es gibt keine einzige Studie, die gesagt hat, wir müssen jetzt ein PPM dazugeben. Das ist eine Expertenmeinung, die in diese Guidelines eingeflossen ist und wir alle machen das nach. Also Vorsicht vor Guidelines. Guidelines sind gut, aber es sind Guidelines. Ja. Und wenn man sich die Mühe macht und wirklich darunter bohrt, auf welcher Evidenz das basiert, kommt man relativ oft drauf, es gibt keine Evidenz, ja, oder es gibt nur Fallberichte.
Darf ich aus den Niederungen der hinteren Ränge sozusagen noch eine Publikumsfrage einstreuen? Und zwar würdest du so zusätzlich zu den Spiegelempfehlungen um den Phänotyp eben mit würdest du zusätzlich Spiegelbestimmungen empfehlen, um den Phänotyp mit dem Genotyp zu validieren? Oder glaubst du, ist das nicht notwendig? Weil es gibt immer wieder abweichende Ergebnisse, dass jemand trotz Pur- oder Ultra-Rapid-Metabolizer sozusagen abweichende Spiegel hat.
Grundsätzlich ja, wenn es die Möglichkeit einer Spiegelbestimmung gibt. Also wenn ich einen guten Test habe, sehen wir, dass es gibt Diskrepanzen. Ja. Wie ich schon gesagt habe, das ist nicht 100% diese genetische Analyse, es hilft uns ein bisschen weiter. Wenn ich eine schöne Spiegelbestimmung machen kann, ist das extrem hilfreich. Ja. Für viele Medikamente gibt es halt nicht.
Ich sehe das auch so gerade bei, sagen wir, psychiatrischen Patienten, die ja doch eine eher wechselnde Compliance manchmal haben oder eine eher situationselastische. Bitte.
Sie haben als Konkurrenzfirma die Firma Stratifarm erwähnt. Die ist ja schon, glaube ich, seit 10 Jahren am Markt. Professor Dingermann hat also aus Deutschland das Produkt entwickelt, kooperiert hier mit Apothekern, Sie haben erwähnt, bei Ihrer Firma ist es offenbar so, dass ausschließlich Ärzte eine Überweisung machen können und sie wollen Blut haben. Bei Stratifarm wird das in der Regel mit Wangenabstrichen gemacht. Ist vielleicht nicht ganz so der Goldstandard, den Sie sich wünschen, aber wie schaut es bei Ihnen aus? Kooperation mit den Apothekern, können Apotheker sozusagen auch diesen Abstrich machen, Ihnen schicken und Patienten schicken zur Auswertung. Die Empfehlungen sind also sehr, sehr ähnlich. Dort haben Sie auch ein Ampelsystem, dort haben Sie auch die Empfehlung, Dosierung erhöhen, was sich um 50% Dosierung erniedrigen, um einen bestimmten Prozentsatz. Das ist sehr, sehr ähnlich. Was mich in dem Zusammenhang noch interessieren würde, wie viele Substanzen haben Sie, die Sie dann diese SNPs tatsächlich detektieren? Ich glaube, Stratifarm hat etwa 600 Substanzen im Programm und Medikamente haben wir am Markt 17.000 registrierte. Ja. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt.
Genau, also vielleicht auf die erste Frage zu beantworten, ja, Apotheker, wenn die daran interessiert sind, können das natürlich machen mit diesem Spucktest, ja, also wenn der jetzt nicht Blut ab... wir sind von den Wangen, ja, also wir haben eine Möglichkeit, nicht invasiv zu dem genetischen Material zu kommen, das wäre, würde sich für Apotheker zum Beispiel anbieten. Die zweite Dinge ist, wie viele Substanzen sind da drinnen? Das ist eine derjenigen Fragen, die ich versuche zu vermeiden, weil sich die laufend ändern. Also die werden alle vierteljährlich abgedatet. Es wären immer mehr Substanzen, die da reinkommen. Es gibt aber auch Substanzen, die wieder rausfallen, wo dann draufkommt, na, das war eigentlich nicht die richtige Entscheidung. Wir haben, ich glaube, sind... Also darum, ich möchte da jetzt keine Zahl sagen, ja, an Substanzen, die drinnen sind, aber wir haben alle Level A-Empfehlungen von den CPIC abgedeckt. Das heißt, es gibt insgesamt an die 65 Empfehlungen mit derzeit, ich glaube, das sind an die 900 Medikamente, die da drinnen sind. Aber das ist... kann sein, dass dann in 2 Monaten 1200 drinnen sind oder so. Also das ist variabel. Also wir schauen eigentlich immer, wir updaten das vierteljährlich, ja, und sorgen wirklich, das ist unser, das Wichtigste eigentlich, dass die genetische Testung gut passt. Ja, und wenn wir das mitkriegen, dass uns ein wichtiger SNP fehlt, um bestimmte Level-A-Empfehlungen nicht geben zu können, dann sequenzieren wir es nach. Ja, also das gehen wir nicht einfach raus und sagen, es wird schon nicht auffallen, weil das ist diese Unknown-Unknowns, die der Kliniker eigentlich gar nicht mitkriegt. Ja, also wenn der gibt es ein und sagt, das ist alles in Ordnung, aber man bekommt nicht mit, ob die wichtige Variante tatsächlich gemacht worden ist. Und darum möchte jetzt, ich glaube, von all diesen Produkten, die hier angeboten werden, glaube ich, dass die ziemlich Ähnliches können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und da darf man nicht so wirklich vergleichen, okay, der eine kann 500 Substanzen, der andere 700, weil sich das sehr schnell ändert.
Gibt es noch weitere Fragen? Dann, falls nicht, darf ich mich bei allen Vortragenden herzlich bedanken, auch bei den Zuhörern, die hier live vor Ort waren und den Zuhörern, die sozusagen im Internet uns zugehört haben. Der große Vorteil für die live vor Ort Seienden ist, dass es jetzt doch ein kleines Buffet gibt mit Brötchen und einem kollegialen Gespräch mit den Vortragenden und den anderen Kollegen. Den allen anderen wünsche ich natürlich auch einen wunderschönen Abend und herzlichen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.